Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
+2, 75% der Länderspielpause. Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und neben mir sitzt der Mann, der ganz genau weiß, wie Smogmog klingt, wenn er Upturn hat.
Smogmog.
Gute. Ja, nachdem du mir das letzte Woche wieder in den Kopf gesetzt hast, dieses Video, wusste ich natürlich, dass du das jetzt wissen würdest. Ich habe es mir wieder angeschaut am Wochenende. Und es stammt ja eh schon, also ja, Chili und Abdi natürlich. Und es stammt ja eh aus einem der besten Videos auf ganz YouTube. Aber alleine dieser 10-Sekunden-Ausschnitt von den beiden, wo das am Ende rauskommt, ist so unglaublich lustig, weil ja schon vorher die Pointe ist mit: Kennst du Turtok? Ja. Das ist Chiggy, sein Vater. Ja, und das war's auch schon zu dem Thema. Wir sind heute hier, um ein bisschen über die Nationalmannschaft zu reden, aber erstmal frage ich dich, wie war dein Wochenende? Was hast du so getrieben?
Ich war am Freitagabend 80 Kilometer Rennrad fahren.
Das kann ich bezeugen. Ich habe Beweise gesehen.
Beweise wurden erbracht.
Ja.
In die Abendsonne rein. Das war sehr schön. Und am Samstag war ich erst brunchen und habe dann auf einen Hund aufgepasst.
Was für ein Hund?
Einen deutschen Kurzhaar.
Ist das ein Dackel?
Nee, das ist so ein, ich habe eigentlich einen Jagdhund. Mhm. Aber der hat so ein, also ein ganz gutmütiges Wesen, der Hund, also sehr entspannt. Und der hat hier ein paar Stunden mit mir rumgechillt.
Klingt auf jeden Fall hervorragend. Hundebegleitung immer in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Also passt nicht ganz zu meiner Optik, der Hund. Ich bräuchte eher ein bisschen was Pitbulligeres.
Was Größeres, oder?
Ja.
Was wäre denn dein Hund? Wäre das ein Pitbull tatsächlich?
Also mein Traumhund ist eine anthrazitfarbene Pitbull-Hündin. Mhm. Ich glaube, weil ich so einmal zu viel John Wick geguckt habe wahrscheinlich.
Es ist ein schöner Hund.
Aber es ist auch ein schöner Hund,
ja. Das ist eine ewige Diskussion in meinem Haushalt, über ob Pitbull schöne Hunde sind oder nicht. Und ich finde sie sehr, sehr schön. Tamaskan hätte ich gerne, aber ist nicht zugelassen.
Ja, das ist immer das Problem hier ja auch in Berlin zum Beispiel, dass die, das sind ja alles Listenhunde. Du brauchst eine Vermietergenehmigung. Das ist ein Hassel, glaube ich, im öffentlichen Raum. Wegen Maulkorb, Leinenpflicht und dem ganzen Kram. Das macht es einfach sehr, sehr unentspannt. Und wenn, würde ich mir halt eh einen aus dem Tierheim holen wollen, weil ich bin großer Befürworter der Philosophie Adopt, don't shop.
Yes, same. Also wenn ihr über Hunde nachdenkt, dann geht auf jeden Fall ins Tierheim. Ich habe gestern Abend ein Video gesehen, was mir das Herz gebrochen hat aus dem Tierheim. Werde ich jetzt nicht weiter drüber reden. Wo ein Hund adoptiert worden ist. Und er hat sich so gefreut, dass ich fast heulen musste. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen eigentlich über Hansi Flicks Listenhunde reden.
Wir haben uns auch so gefreut, dass wir fast heulen mussten, als wir gesehen haben, Moment mal, Deutschland, yes, kann Fußball spielen.
Wir werden jetzt über die Nationalmannschaft reden und Niklas hat es gerade schon angedeutet. Wir werden das Spiel gegen Liechtenstein größtenteils ignorieren.
Ja, auf jeden Fall. Also der Mehrwert von so einem Spiel ist eh super begrenzt. Also weil der Gegner einfach auch, also klar kann man das besser machen, aber du kriegst einfach relativ wenig Ertrag an Erkenntnissen raus, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die mit einer 6er, 7er, 8er Kette verteidigt.
Ja.
Ungefähr auf 16er Höhe und oder noch tiefer.
Mit 11 Mann im 16er gefühlt, ja.
Von daher, also ist ja kein Dick an Liechtenstein, das sind Amateure, ja, um Gottes Willen. Aber so ein Spiel ist einfach sehr, sehr unergiebig.
So ist es und deshalb wollen wir uns konzentrieren auf Deutschland gegen Armenien. Das hat gestern Abend am Sonntag stattgefunden und 6:0 gewinnt die deutsche Nationalmannschaft. Serge Gnabry, Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hoffmann und Karim Adeyemi treffen. Und es ist genau das, was man sich ein bisschen erhofft hatte. Es hat richtig Bock gemacht, dieser Mannschaft zuzugucken gestern.
Es hat so ein Spiel gedauert und ich war eigentlich schon so gepolt, mich hier hinzusetzen, um, wenn das gestern jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1-0, 2-1 ausgegangen wäre,
ja,
sozusagen, aber Flick gerade erst angefangen, nicht zu viel jetzt schon erwarten.
Ich war auf der anderen Seite unterwegs, ich hatte schon Benzinkanister dabei.
Aber also, meine Frage, die erste wäre jetzt, wie viele Parallelen kann man eigentlich jetzt ziehen zwischen Kovac zu Flick und Löw zu Flick, was die Übergänge angeht?
Boah, das ist natürlich jetzt eine wilde Frage zum Anfang. Ich habe mich heute so gut vorbereitet, aber darauf nicht. Ich glaube, da kann man gar keine Parallelen ziehen, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Willst du welche ziehen, dann bitte du zuerst. Aber ich kann dir auch ganz kurz sagen, warum. Nico Kovac ist ein Trainer, das hat man jetzt auch bei Monaco wieder gesehen, ist jemand, der Strukturen aufbricht, der neue Anstöße liefert und sowas. Und das war bei Bayern kein bisschen nötig. Das war bei der Eintracht sehr, sehr gut. Bei Monaco hat das auch gemacht. Und bei Bayern, Kovac bei Bayern ist einfach, darüber müssen wir nicht reden. Das wird der FC Bayern selber irgendwann aus den Geschichtsbüchern tilgen und zu tun, als wäre das nicht passiert. Ich weiß es nicht. Sag du mir doch bitte, wo sind die Parallelen?
Gar nicht so sehr auf der Ebene, aber ich glaube, man hatte schon den Eindruck am Ende der Amtszeit Kovac in München, dass es eine Mannschaft ist, die fast gegen den eigenen Trainer spielt.
Ja, okay.
Und ich möchte nicht sagen, dass die Nationalmannschaft bewusst gegen Löw gespielt hat. Das glaube ich nicht. So weit ging es wahrscheinlich nicht. Aber auch ungewollt vielleicht so ein gewisser Überdruss, so eine Müdigkeit, ob der Ansprachen, das einfach irgendwie so eine Luft-Raus-Situation war. Und dass da jemand gekommen ist, der gar nicht viel machen musste, weil realistischerweise, wie viele Abläufe kann Hansi Flick der Mannschaft jetzt eingeimpft haben in der kurzen Zeit?
Ja, hast du komplett recht. Und das hat man nämlich ganz extrem gesehen, dass mit demselben Spielermaterial auf eine andere Art und Weise einfach agiert worden ist. Mehr Spielfreude, mit ganz anderem, mit einer ganz anderen Frequenz vorne, was intensive Läufe, kurze, scharfe Läufe und Passfrequenz betrifft. Und du hast schon recht, das kann ja nicht. Hansi Flick kann nicht in drei Trainingseinheiten gesagt haben, ich habe euch jetzt meine Idee eingeimpft, sondern es ist so ein bisschen wahrscheinlich auch das neuer Besen-Kehrtgut-Phänomen, oder?
Das, und man muss ja auch mal, das Spielermaterial ist ja auch gut. Das ist so ein bisschen aus dem Blick geraten, ob der schlechten WM 2018 und auch der enttäuschenden Europameisterschaft und allem, was dazwischen war, was auch maßlos enttäuschend war in der meisten Zeit. Aber wenn da gestern in der Startelf zumindest, glaube ich, Leroy Sané, Serge Gnabry, Marco Reus, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und dann noch Timo Werner, der erst ein bisschen unglücklich war, aber dann den tollen Assist mit der Hacke hatte.
Hacke oder Arsch, darüber lässt sich immer noch diskutieren.
Aber es sah schon aus. Es sah schon aus, es war Absicht. Das sind ja alles auch Spieler, die einfach ein Grundlevel an Spielintelligenz und Spielwitz mitbringen. Wenn du die gemeinsam kombinieren lässt, dann muss auch eigentlich normalerweise ohne großes taktisches Gerüst erwartbar sein, zumindest gegen so einen Gegner, dass die zu Lösungen kommen.
Man hatte so das Gefühl, als wäre da gestern wie eine gelöste Bremse gewesen, die jetzt über eine Handbremse, die angezogen war in den letzten Jahren, Jogi Löw, die jetzt weg war. Lass uns mal ganz kurz über die Struktur reden. Deutschland läuft nominell auf im 4-2-3-1 bei eigenem Ballbesitz und das war nun, ich glaube, über 70% des Spiels oder was?
Mindestens, ja.
Ja. Ein bisschen verschoben in Richtung einem 3-2-3-2, so ein bisschen, ne? Hofmann als Rechtsverteidiger schiebt höher auf, Gnabry rutscht ins Zentrum als zweite Spitze, so halb, und hinten dann Kehrer, Süle und Antonio Rüdiger. Und das klingt jetzt so, als man weiß ja, wie Fußball ist. Das ist ein bisschen flüssig. Es ist jetzt nicht so, dass Jonas Hofmann dann wie rechter Flügel durchgängig gespielt hätte, aber das war so ein bisschen die grundlegende Idee. Und dann der Spielaufbau hinten raus über Niklas Süle, die meisten Ballkontakte hatte, und Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer. Und vielleicht fangen wir einfach erstmal hinten an, weil über die Jungs werden wir sonst nicht so viel reden, glaube ich, in den nächsten Minuten. Kehrer lass uns anfangen mit Süle und Rüdiger, dem Duo im Zentrum. Was machst du draus?
Sehr wenig für den Moment, weil, also ich weiß nicht, was ich überhaupt über die Leute reden soll.
Die meisten Kontakte, muss ich
sagen. Ja, die meisten Kontakte, schön und gut, aber das ist ja auch ein Gegner gewesen, der die wenig bis gar nicht gefordert hat.
Ja.
Trotzdem habe ich eine gewisse Hoffnung darin, dass Niklas Süle unter Hansi Flick nochmal zumindest auf Nationalmannschaftsebene nochmal einen Leistungsschub kriegt, nochmal einen Selbstvertrauensboost und wieder besser und stabiler wird.
Ja, und ich finde, man hat gestern ja gesehen, dass er ganz eindeutig eine sehr elementare Rolle in dieser Verteidigung spielen soll. Also, ich meine, Matthias Ginter fällt gerade aus, das dürfen wir nicht vergessen, aber es ist trotzdem eine Chance für ihn. Antonio Rüdiger, einmal ein kurzer Wackler drin, leichtfertiger Pass, würde ich mal auf Saisonbeginn schieben und noch nicht so 100% in Spielpraxis. Aber ansonsten sagst du natürlich das Richtige, sowohl zu Süle als auch zu Rüdiger. Zu Süle als auch zu Rüdiger. Man kann nicht viel erzählen. Wie gesagt, gemeinsam irgendwie 260 Kontakte oder sowas gestern, aber halt relativ einfach. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, Niklas Süle sieht, wenn er so viele Pässe spielen muss wie gestern, sieht er wirklich aus wie eine Tippfigur, aber mit dem queren Fuß. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil da einfach so ein Bewegungsradius ist so ein riesiger in diesem Bein, wenn er passt. Das ist immer so mit Ansage so viel.
Das ist auch so eins der. Ich habe Tippkick. Machen das noch Leute heute?
100%.
Die unter 30 Jahre alt sind?
Ja, ich glaube, jeder unter 30-Jährige denkt, das wäre so eine Kicker-Tipp-Liga, weißt du?
Ja.
Aber nee, da gibt es Figuren zum Draufkloppen oben.
Ja, ich habe das früher auch mal manchmal gespielt und das war immer so, man war hyped darauf, das rauszuholen. hat man es rausgeholt und nach 5 Minuten 100%. Gemerkt, nach 5 Minuten
das ist gemerkt, richtig kacke.
Dass es irgendwie sau langweilig ist und überhaupt keinen Spaß macht.
Ist es im Power-Ranking über oder unter Carrera-Bahn?
Unter.
100%
ja,
unter.
Also weil viele Carrera Leute, war noch nicer.
Viele Leute reden ja schlecht über Carrera-Bahn und tun so, als wäre es dasselbe Phänomen. Ja, man baut die einmal auf, dann fasst man sie 3 Wochen nicht an. Dann bist du selber schuld, sage ich da.
Das ist eine dicke Lüge, vor allem, weil es bei der Carrera-Bahn ja auch um Skill geht.
Ja, also
geht's aber geht's auch beim Kicktipp, muss man sagen.
Vielleicht ist da die Einstiegshürde
genau. Höher. Aber bei der Carrera so, du kannst ja nicht einfach dich hinsetzen und drücken, weil dann fliegt dein Auto ja aus den Kurven raus. Du musst ja irgendwie die Dosierung finden, um diese Runden zu fahren.
Ja.
Und dann selbst auch so kreativ zu sein und diese auf unterschiedliche Art und Weise zusammenzustecken, hat meiner Meinung nach schon als Kind sehr viel Bock gemacht.
Ich auch. Und ich hatte damals dann irgendwann, ich habe mir von meinem ersten Taschengehälter.
Taschenlobby.
Genau. Habe ich mir auf dem Flohmarkt eine gekauft, die war richtig scheiße. Und dann hat mein Vater Mitleid bekommen und hat mir eine richtig nice geschenkt. Da stand drauf, die schnellste Serien-Carrera-Bahn der Welt.
Der Welt sogar.
Michael Schumacher und Fernando Alonso.
Michael war auch auf meiner drauf auf jeden Fall, der war überall drauf, ja.
Ich habe dann irgendwann noch einen Mercedes dazu gekauft, weil ich den Fernando nicht mochte damals. Schaut euch Fernando, Riesenrennen am gestrigen Sonntag. Zurück zum Fußball. Süle 157 Kontakte, die meisten auf dem Feld. Armeniens Torwart mit 34, die meisten bei Armenien. Und die wichtigste Info dabei ist, Armeniens Torwart ist Jahr und Tag genau gleich alt wie
ich.
Manuel Neuer.
Oh.
So, und das war's für heute.
Ciao.
So.
Ja, aber ich finde, also ich weiß gar nicht, wie sinnig das ist, jetzt irgendwie Position für Position die Deutschen durchzugehen.
Nö, und sagen, machen wir auch nicht.
Wer hat wie gut gespielt?
Ja.
Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, über die sich nochmal highlightmäßig reden lässt. Ich finde zum Beispiel Leroy Sané wäre jemand, der dafür in Frage kommt, weil das ja auch jemand ist, der in den letzten Wochen viel gelitten hat, leiden musste.
Sag doch mal, was ist dir gestern aufgefallen bei Leroy Sané? Danach sage ich, was ich mir aufgeschrieben habe.
Also, dass er, wenn er links spielt, gefühlt nochmal ein anderer Spieler ist. Das sah erstmal so aus. Dass er Zug hatte zum Tor, auch das hatte, was ihn früher so stark gemacht hat, nämlich, dass er seinen Körper, auch ganz konkret seinen Po, gut einzusetzen weiß und er hat unheimlich viel geackert, auch in der Rückwärtsbewegung. Ja. Also von der Lustlosigkeit, die ihm oft vorgeworfen wurde, ich finde auch ein bisschen zu oft und unverhältnismäßig, war da auf jeden Fall nichts zu sehen.
Sehe ich ganz genauso. Er hat nach hinten gearbeitet, er hat gestern, ich glaube, war sehr darauf bedacht zu gefallen gestern, würde ich schon sagen. Hat sehr darauf geachtet, dass er sich nicht in Dribblings verzettelt und Bälle vertändelt, sondern hat sich lieber schnell getrennt, so wie die gesamte Offensive das sehr, sehr gut gemacht hat, gerade in der ersten Halbzeit. Und was mir halt aufgefallen ist, er durfte halt gestern links komplett an der Linie kleben, ne? Kehrer kam ja nicht, die linke Seite hat ihm gehört. Das war halt schon ein Wohlfühlspiel für ihn auf jeden Fall. Das war wie gemalt für ihn, um da ein bisschen Action zu machen. Und ich fand gerade in der ersten Halbzeit, auch wenn die Statistiken, was jetzt Assists und Tore betrifft, das vielleicht nicht widerspiegeln, war Leroy Sané auf jeden Fall einer der besten Spieler auf dem Feld.
Definitiv auf jeden Fall. Also auch was diese, dann auch mal situativ in die Mitte gezogen, Doppelpass gesucht, wie du sagst, schnell abgegeben. Weil das ist ja auch der, also wenn du zum 1 gegen 1 nicht auflöst, ist der bestmögliche Weg, so einen Block oder auch so eine Defensive, die ja auch Armenien mitgebracht hat, verständlicherweise, zu knacken, ist ja, dass du so schnell spielst, dass du die Abläufe schneller abgespult hast, als der Gegner schalten kann. Und das hat ja am Anfang gerade sehr oft geklappt. Auch beim ersten Tor, wo Goretzka den rüberklatschen lässt auf Gnabry nach außen wieder. Da waren einige dabei von dem Muster, wo es einfach von den Kombinationen her zu schnell ging für die Armenier.
Und das waren natürlich die Momente, die am allermeisten Bock gemacht haben gestern. Und das waren einige davon. Du sagst das 1-0, du sprichst es gerade an, ganz hervorragend gemacht von Gnabry. Wer ist es? Ist es Hofen, der da vorzieht, der da vor dem Goretzka passt? Wer hat da den getockt? Das ist Gnabry und noch jemand, oder? Da ist noch jemand in der Kombination beteiligt. Auf jeden Fall kommt dann der Heber von Leon Goretzka, der gechippte Ball. Nicht der einzige gechippte Ball. Das ist eigentlich was man unter Jürgen Löw gar nicht mehr gesehen hat. Genau wie Fernschüsse, von denen wir gestern einige gesehen haben. Und das sind so ein bisschen die Indikatoren für, jedenfalls in meinen Augen, der Trainer spricht der Mannschaft Mut zu und sagt einfach, probiert Sachen aus. Traut euch mal was.
Wahrscheinlich schon. Und das ist ja auch vollkommen berechtigt. Ich meine,
ja.
Man muss ja immer noch, also bei allem Misserfolg, das Selbstverständnis haben, in ein Quali-Spiel gegen Armenien zu gehen und zu sagen, ey, ich bin hier zu Hause, die hauen wir jetzt weg und gut ist.
Und das war gestern da, das Selbstverständnis.
Ja, auf jeden Fall.
War natürlich perfekt, dass es dann früh durch Serge Gnabry 1-0 steht, übrigens ein absolutes Traumtor, sowohl von der Vorbereitung bis zur Annahme, wie er den da rein nagelt. Kann man nichts sagen. Und Serge Gnabry ist vielleicht auch noch jemand, über den wir nochmal reden sollten. Denn man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Gnabry aus der Champions-League-Saison wieder da ist. Aus der Champions-League-Titelsaison.
Der Gnabry, der unter Hansi Flick einfach so bombenstark war.
Ja, und dann ist es wirklich ein Spieler, das man vergisst, also jedenfalls geht es mir so, ich habe im Laufe der letzten Saison ein bisschen vergessen, wie unglaublich gut Serge Gnabry sein kann tatsächlich.
Ja, doch schon, also der ist so ein bisschen einfach, den hat man mit erwähnt, aber so ein bisschen aus dem Fokus verloren, wenn was Peak Gnabry eigentlich bedeutet, wenn er auf seinem besten Niveau ist. Und das ist schon richtig stark.
Ganz kurz zur Einordnung. Wir wissen natürlich, bevor uns das Leute jetzt erzählen, dass es nur in Anführungszeichen gegen Armenien war. Aber das ist das Einzige, was wir hatten. Und ich finde, so ein Spiel muss man auch erstmal so gewinnen. Deswegen diese ganzen Einordnungen von wegen Kreisliga-Mannschaft und sowas, absoluter Bullshit. Ich will das nur einmal gesagt haben dabei.
Also es ist erstens keine Kreisliga-Mannschaft.
Natürlich nicht.
Das ist es nicht. Und ja,
grüß mal deine Lieblings-Kreisliga-Mannschaft an der Stelle.
Na.
Grüße an VfL Westend.
Na. ich grüße den FCL. Ich mach das schön kryptisch.
Na bitte.
Ja, aber die Klammer des Gegners kann man durchaus um dieses Spiel setzen. Aber es geht ja auch nicht darum. Es ging ja darum, dass dann überhaupt erste Mal seit langem die meisten Leute so ein Gefühl hatten von, oh wow, ein Deutschlandspiel, das Spaß macht. Das gibt es noch.
Ja.
Und das hat, glaube ich, für viele eine positive Erkenntnis, die ja auch im Stadion sofort angekommen ist. Also jetzt kann man über das Publikum bei Länderspielen reden und darüber, ob man Laola-Wellen cool findet oder nicht. Eher nein. aber es war ja gemessen an der absoluten Totengräberstimmung.
Ja.
Also jetzt bringe ich meine altbewährte Herr-der-Ringe-Referenz wieder unter.
Bitte sehr.
In die zwei Türme, als Gimli, Aragorn und Legolas mit Gandalf dem Weisen an dem Moment, ab dem Zeitpunkt, das erste Mal in Edoras ankommen, sagt Gimli auf Englisch zumindest die Line, you would find more cheer in a graveyard.
Mhm.
Und so ein bisschen war es teilweise bei deutschen Länderspielen auf jeden Fall. Und das war gestern endlich mal wieder nicht so.
Gestern war, so dumm es klingt, das klingt jetzt immer noch so großen Sachen, aber da war Aufbruchsstimmung auf dem Feld und im Stadion. Und das hat Bock gemacht. Ich hatte Bock auf dieses Spiel gestern und habe ein Deutschlandspiel so aufmerksam verfolgt, wie außerhalb eines Turnieres selten der Fall. Ich will aber noch ganz kurz zu Serge Gnabry zurück, weil jetzt haben wir uns hier kurz verzettelt und ich finde, da wären wir nicht ganz gerecht mit. Diese Dynamik, dieser Zug zum Tor, man unterschätzt, wie körperlich stark Serge Gnabry ist. Der ist eine richtige Naturgewalt, wenn er in Richtung Tor prescht. Und da gab es gestern ein paar Situationen, wo ich echt gedacht habe, Alter, wer soll den denn so halten?
Sehr wenige Leute. Also das hat er ja auch schon oft auf Vereinsebene gegen Mannschaften bewiesen, dem man nicht vorwerfen kann, auf Kreisliga-Niveau vermeintlich zu sein.
Und auch da nochmal an der Stelle. Absoluter Quatsch natürlich mit dem Kreisliga-Niveau. Serge Gnabry stark. Marco Reus, der hat ein geiles Phantomspiel gemacht. Aber das meine ich sehr positiv. Ich meine es nämlich so, dass du seine Rolle gestern, wenn du dir Kontakte anschaust, Heatmap etc., da sieht man mal, dass er da einfach mehr oder weniger eine Freirolle hat in der Offensive. Und das ganz hervorragend gemacht hat. Marco Reus ist wirklich so ein Spieler. Also, es wurde jetzt 1 Million Mal gesagt. Gestern auch wir haben alle diese Übertragung gesehen, deswegen, aber dieses klatschen lassen, tief gehen, kurz, scharf reinlaufen und sowas. Da ist natürlich Marco Reus ein Traumspieler für, ne? Das hat er gestern ganz hervorragend gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch, glaube ich, wenige Leute in diesem Land, die anzweifeln, dass ein Marco Reus, der körperlich in einem einwandfreien Zustand ist und in einer Spielform ist, dass das einer der besten deutschen Offensivleute ist. Da gibt's für mich überhaupt keinen Zweifel dran. Und das gilt auch immer noch. Das ist ein anderer Spieler, weil er ja auch ein bisschen älter geworden ist und nicht mehr, der hatte auch mal ein anderes Tempo früher mal, aber das ist noch nicht so wichtig, weil er so spielintelligent und so technisch stark ist. Also ein Marco Reus, also gesund muss er bleiben, aber ich finde es absolut richtig, dass Hansi Flick darauf setzt, den als veritable Waffe in irgendeiner Form auch immer, man muss ja mal schauen, welche Rolle Thomas Müller zukünftig wieder spielt, die nehmen sich ja eventuell so ein bisschen Platz weg da auf der Position in diesem 4-2-3-1.
An der Stelle ganz kurz, hätte gestern Thomas Müller in dieser Mannschaft besser oder schlechter funktioniert, glaubst du?
Es kann man nicht auflösen, glaube ich jetzt hier, also ohne es gesehen zu haben, das ist einfach rein spekulativ. Ich sehe keinen triftigen Grund dafür, warum er nicht genauso gut hätte funktionieren sollen.
Ja, okay. Ich habe mir das angeschaut und habe mir echt so ein bisschen gedacht, also wenn Marco Reus, Sohn Marco Reus, sollte spielen.
Ja, verstecken muss er sich nicht. Das auf gar keinen Fall. Also
ich mag den Ü30 Marco übrigens sehr, sehr gerne. Weiß auch nicht. Ü30 können wir so nennen, wenn du willst.
Ja, der ist ordentlich gereift halt. Das merkt man auf jeden Fall auch.
Der gefällt mir besser als früher. Wirklich. Ich weiß, ich kann nicht mal unbedingt sagen, warum, aber gefällt der Ü30 Marco sehr, sehr, sehr gut. Goretzka und Kimmich, das ist natürlich, und Hansi Flick weiß das ganz genau, dass man da so eine starke FC Bayern, so einen starken FC Bayern Block hat, auch gerade im Zentrum und jetzt auch davor. Das muss man ausnutzen, das kennt er so. Aber Goretzka und Kimmich, ich habe gestern die ganze Zeit, wirklich ungefähr 45 Minuten lang, habe ich gedacht, puh, das muss ja für Toni Kroos schon heftig sein, weil da hat er wirklich eigentlich gar keinen Zugang mehr zu dieser Mannschaft, weil die Jungs sind gesetzt, bis ich kapiert habe oder der Kommentator gesagt hat, dass er zurückgetreten ist.
Toni ist vorbei.
Ja.
Hat sich ausgetonigt.
Und das hätte gestern nicht funktioniert mit Toni Kroos in der Form.
Nee, und ich finde auch, dass jetzt den Einzelspielervergleich ziehen zu wollen zwischen Kroos und Goretzka oder Kroos und Kimmich möchte ich nicht. Aber wenn man die Synergie der Spieler gemeinsam betrachtet, glaube ich, ist die absolute A-Besetzung, unabhängig davon, ob Toni Kroos noch Nationalspieler wäre oder nicht,
ja.
Kimmich und Goretzka nebeneinander auf jeden Fall.
Vor allem Kimmich gestern gar nicht so präsent, wie man es häufig sieht. Aber das ist ja eigentlich eher derjenige, oder jedenfalls in meinen Augen, der ganz, ganz viel von dem, was Toni Kroos bringen kann, plus X bringt für mich Joshua Kimmich, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv.
Leon Goretzka, gestern mit einer auch absolut hervorragenden Leistung. Und ich frage dich, ist Leon Goretzka uneingeschränkt ein Weltklasse-Spieler? Uneingeschränkt, also sag einfach ja oder nein.
Ja. Ich meine, der war Schlüsselspieler einer Mannschaft, die die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte des FC Bayern geliefert hat. Sowas ist man meistens, wenn man sowas ist, dann ist man meistens auch Weltklasse.
Mhm.
Und ist, glaube ich, auch der im Gesamtpaket, und damit meine ich nicht nur die Figur auf dem Platz, sondern auch daneben, ein ganz großer und wichtiger Schlüssel und Baustein dazu, Leute wieder näher an diese Mannschaft heranzuführen. Also das ist ein Weg, der auf jeden Fall nicht nur, aber schon in Teilen auf jeden Fall über Leon Goretzka führt.
Das glaube ich auch, uneingeschränkt. Leon Goretzka ist jemand, der sich so klar positioniert, so offen spricht und so sympathisch ist bei allem, was er tut. Das hilft einfach.
Und das ist auch einfach, also das Spiel Leon Goretzka mit seinem Engagement neben dem Platz plus das Spiel gestern genommen, nicht nur von ihm, von allen und die Reaktion auf die Fans darauf, von den Fans darauf, zeigt auch, dass dieses ganze sich den Kopf zerbrechen über wie machen wir per Marketing, per Wer wird Millionär Auftritte, per Imagefilm,
ja,
diese Mannschaft wieder sympathisch, dass das kompletter Unfug ist.
Genau, klemmt und euch das alles.
Genau, weil jeder kennt das, hat in seinem Leben, auch das ist meistens ein Thema, was in der Jugend aufkommt, weil Leute da tendenziell am unsichersten sind. Die Person, die am allermeisten darauf bedacht ist, gemocht zu werden und der du es anmerkst, dass sie krampfhaft nichts lieber möchte, als beliebt zu sein, das ist die Person, die meisten Leute am wenigsten leiden können, weil man spürt die Inauthentizität, man merkt es einfach und dann mag man es nicht mehr.
Ja.
Und das war bei Deutschland das Riesenproblem und das hat Leon Goretzka immer so angenehm abgehoben, dass bei allem, was er macht, ich nicht das Gefühl habe, er macht das, weil ihm jemand ins Ohr flüstert, macht das, das ist gut für dein Image, sondern weil er einfach aus sich heraus tatsächlich so empfindet und seine Plattform dafür nutzt. Und das ist angenehm.
Absolut. Und du sprichst es gerade an, ne? Dieser ganze Gedanke, wie kommen wir jetzt zurück, wie kriegen wir die Fans wieder, bla bla bla, wir gehen zu Wer wird Millionär, wir nennen es die Mannschaft. Genau das sind einfach die falschen Ansätze, ne? Wir haben es ja gestern so gut gesehen. Wir haben es so gut gesehen. Das Einzige, was die Leute wollen, ist, dass diese Mannschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten Fußball spielt und sich ganz normal einfach wie normale Menschen präsentiert. Niemand möchte irgendwas mehr.
Ja.
Es ist so einfach eigentlich. Ja. Und da fragt man sich wirklich, wie weltfremd der Verband in manchen Phasen agiert hat, dass man sich das, ja, dass man das so aus den Augen verloren
hat. Auch letztens zum Beispiel ging es, glaube ich, um das Spiel, wo war das Spiel gegen Liechtenstein?
Ja.
Ja, in Jahr. Weil es ging darum, es war damals dann der riesen Shitstorm, dass die Mannschaft, glaube ich, von irgendwo nach Basel geflogen ist.
Ja.
Also eher so quasi ein halber Inlandsflug. Und weißt du schon? Ja,
nicht so richtig. Also es war auf jeden Fall in Liechtenstein.
Es ging auf jeden Fall um eine Reise zu irgendeinem Spiel jetzt bei der Länderspielpause.
Ich erinnere mich, es war Basel, Stuttgart oder so ein Scheiß. Also wirklich so ein.
Das war die Alte, wo es Ärger für gab.
Ja.
Mit dem Flugzeug.
Ja.
Und jetzt reisen sie zu irgendeinem Spiel auf jeden Fall, anstatt zu fliegen mit dem Bus.
Aha.
Und ist auch vollkommen fein, Aber anstatt das einfach zu machen, um darauf zu setzen, dass die Leute das von selbst aus mitkriegen und sagen, oh ja, muss man sich nicht wie Oliver Bierhoff sofort wieder ans Mikrofon klemmen und sagen, übrigens, wir fliegen jetzt nicht, wir fahren tatsächlich mit dem Bus. Und das, obwohl unser Trainer gesagt hat, bla 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 bla, aus regenerativerer Sicht ist das nicht perfekt, nicht das Beste. Einfach mal ein bisschen entspannen.
Und machen, ja. Dazu hätten wir nur ganz kurz off-topic, aber schon irgendwie off-topic ein. Ich habe gestern die ARD-Sportreportage geschaut und da ging es um die Damenmannschaft von Borussia Dortmund, die erste Frauenmannschaft in der Vereinsgeschichte.
Ja.
Und wir erinnern uns, dass aus dem Verein oder aus der Führungsetage in den letzten Jahren zum Thema Frauenfußball ja nicht so richtig viel kam. Ne? Es gab ja schon ein bisschen Druck auf jeden Fall von Fans, dass man gerne eine Frauenmannschaft hätte.
Ja.
So. In dieser Reportage von der ARD sitzt dann Hans-Joachim Watzke. Und es steht ihm so gut, diese Frauenmannschaft plötzlich. Er ist so stolz darauf und es ist der Borussia-Weg, wenn man in der untersten Spielklasse anfängt. Und das ist genau derselbe Eindruck, wo ich mir gedacht habe, Dicker, wir haben nicht vergessen, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Tu doch jetzt nicht so. Und genau dasselbe bei Oliver Bierhoff mit so einem Inlandsflug, wo er sich dafür zum Ritter schlagen lassen will, dass sie es nicht gemacht haben.
Genau das. Also einfach es nicht zu krampfhaft wollen. Ja. Das ist, glaube ich, einfach das Beste, was du machen kannst.
Die Deutschen, um zurück zum Spiel zu kommen, wechseln dann und es kommen einige aufregende Spieler. Es kommt Jamal Musiala, es kommt Karim Adeyemi zu seinem Debüt, der auch trifft. Es kommt Florian Wirtz und man merkt es am Spiel natürlich. Die Jungs machen, wenn man durchguckt, haben die alle ein, zwei Ballverluste mehr als ihre Vorgänger. Und aber die sind da richtig mit Dampf und frischem Wind und richtig viel Spiellust reingekommen. Das allererste war, Florian Wirtz lässt ganz Armenien links liegen. Kommt über den linken Flügel. Und das zweite war, Jamal Musiala ist frei durch. Da sind einige Spieler, die jetzt nachkommen, wo sich der Bundestrainer ganz klar einfach traut zu sagen, ich will, dass sie aber auch spielen und nicht so eine Alibi-Geschichte macht, wie ich nehme Musiala mit zur EM und dann, obwohl er der beste Mann ist, nach Einwechslung spielt er nicht. Und die Jungs machen Bock und das macht den Fans wiederum Bock. Jeder will, wenn ich Länderspiel sehe und ein 18-Jähriger sein Debüt macht, dann finde ich das nice.
Auf jeden Fall. Und genau das, also das war kein homöopathisches, ich lasse mal einen jungen Spieler 5 Minuten mitmachen, sondern auch reingekommen noch mit genügend Zeit in dem Spiel, um sich ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen was zu versuchen. Und es hat ja auch sofort geklappt letztendlich, weil das Tor, was Adeyemi nachher macht, ist ja, glaube ich, auch in Co-Produktion mit Wirtz entstanden.
Ja.
Und war auf jeden Fall auch Abwehr als eine der besten Kombinationen des Spiels auf jeden Fall.
Ja. Es waren einige schöne, ne? Also auch unser Timo Werner, gerade schon angesprochen, Hacken-Arschvorlage war auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber Adeyemi wird's. Und da habe ich auch überlegt, die beiden, gut, die kennen sich aus der U21 wahrscheinlich, ne? Aber ansonsten, das ist einfach nur reine Spiellust, die da funkt, die da aufgebrannt ist. Da ist keine eingespielten Mechanismen, das ist einfach nur zwei gute Fußballer. Und guess what? Wenn man die von alleine lässt, kann das funktionieren.
Ja, also das heißt jetzt nicht, dass es nicht schön wäre, wenn Hansi Flick jetzt in der weiteren Zusammenarbeit mit der Mannschaft schon gewisse Abläufe integriert und sowas erkennbar ist wie ein eigener Spielstil, aber davon ist ja
auch sogar Bonito machen wir.
Aber davon ist ja auch komplett auszugehen aufgrund dessen, was er bei Bayern gemacht hat. Also es ist nicht dieselbe Art von Arbeit, Clubarbeit, Nationalmannschaftsarbeit, aber das sollte schon funktionieren. Aber Adeyemi nochmal anzusprechen, ich habe das komplett verpennt, dass Salzburg für den, als der 16 war, 3,35 Millionen Euro gezahlt hat.
Das hat man, glaube ich, nicht nur verpennt, das wurde auch bewusst nicht so, also haben viele Leute irgendwie ignoriert so ein bisschen die Geschichte, ja. Gemessen daran, dass das wahrscheinlich, wurde schon mal für einen deutschen Teenager so viel bezahlt? Meines Wissens nicht.
In dem Alterssegment fällt mir jetzt keiner zumindest spontan ein, das ist richtig viel Geld.
Sollte eigentlich eine Headline sein dann, ne. Ja, und der ist ja auch wirklich komplett on fire bei Salzburg, ne. Ich meine, aus der österreichischen Liga jemanden zu berufen, das wäre unter Jogi Löw niemals passiert, unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen, das glaube ich einfach nicht. Und der hat, glaube ich, inzwischen 6 Spiele, 6 Tore in der österreichischen Liga.
Ja.
Das ist schon in Ordnung.
Und er ist jetzt kein Lukaku-Neuner, kein Cavani-Neuner, kein Haaland-Neuner, aber er ist immerhin, also 1,80 groß, das ist genug, um auch durchaus, wenn man vernünftiges Timing hat, auch im Kopfballspiel gefährlich zu sein und ist gerade wahrscheinlich, also Lukas und Mecher mal gucken, aber der ist ja schon ein bisschen älter, ein bisschen weiter, aber wahrscheinlich aktuell unser Best Bid für einen richtigen Stürmer, oder?
Ich habe natürlich gestern, also ich fand übrigens gestern, wir haben uns jetzt hier schon relativ viele Lobeshymnen verloren, aber ich fand natürlich trotzdem gestern, dass ich ein paar Mal gedacht habe, ein guter klassischer Neuner würde da auch schmecken noch. Und habe natürlich dann auch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Wie groß schätzt du es, Mukoko?
1,73.
1,79 soll er sein.
Okay.
Hat aber noch zwei, drei Jahre, die er wachsen könnte, theoretisch.
Theoretisch schon. Ich überlege gerade jetzt selbst, wann war ich eigentlich ausgewachsen?
Also ich war sehr früh ausgewachsen, aber es gibt durchaus Spieler, die, also man kennt es aus der NBA gerade vor allem, wenn da irgendwelche 18-Jährigen reinkommen, dann heißt es manchmal nach einer Saison, übrigens ist er noch 6 Zentimeter gewachsen oder so. Ja, passiert wirklich. Wo man immer sich fragen muss, sicher oder wollt ihr nur seinen Marktwert hochtreiben?
Also ich habe meine eigene Wachstumstimeline echt gar nicht mehr so im Kopf, wann das war.
Soll ich hier meine kurz darlegen, meine Tortur, die ich durchgemacht habe?
Ja, mach mal.
Also, ich war eigentlich immer undersized. Ich war niemals zwergenmäßig der Kleinste in der Klasse, aber ich war niemals der Größte. Und hab's trotzdem so gemanagt, dass ich dann mit 15 meine aktuelle Größe erreicht hatte, angekommen bin, während die anderen trotzdem schon die größeren größer waren und dann ausgewachsen war mit 15. Also, das heißt, ich hab's geschafft, früh auszuwachsen und trotzdem niemals groß zu sein.
Ja. Also, Peak mit 15 quasi.
Peak mit 15 und da Apoptose mit 26 beginnt, müsste ich jetzt schon kleiner sein.
Ist es echt so?
Programmierter Zelltod beginnst du bei 26, 27, ja.
Ach du Scheiße, Alter, ja, hab ich auch keinen Bock drauf.
Ja, bist du auch schon drüber. Ich sehe das auch schon, dein eines Auge wird trüb.
Ja.
Okay, Deutschland, du hast doch sicherlich noch ein paar Notizen, die du loswerden willst. Wir sind nämlich schon bei 30 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel über Deutschland gesprochen, ich glaube mehr, als wir beide wahrscheinlich im Vorfeld erwartet hätten.
Ja.
Dass ich notiztechnisch eigentlich, glaube ich, am Limit bin.
Das heißt, wir gehen weiter. Wir haben nämlich noch zwei Themen, beziehungsweise anderthalb Themen, die wir kurz streifen wollen heute. Denn das war ein bisschen wild, was da gestern passiert ist bei dem WM-Qualifikationsspiel Brasilien gegen Argentinien.
Don't cry for me, Argentina.
War melodisch nicht ganz richtig hinten raus.
Argentina. Ja, okay, ich wusste nicht, dass ich hier mit Dieter Bohlen sitze.
Dieter Bohlen mag ja. Musicals doch nicht mal, Dicker.
Ne?
Nein, der mag Musik jetzt nicht. Nein, hat nicht. Auch mal Disrespect gegen Alex Klavs ausgesprochen, weil der Musical macht jetzt. Mein Mikrofon hat sich gerade weggedreht. Willst du die Zuhörer mal abholen, für die es nicht mitbekommen haben?
Also, gestern Abend, parallel dazu, hat noch Argentinien gegen Brasilien in Brasilien gespielt, in der WM-Qualifikation auch, Südamerika. Und das Spiel wurde auch regulär angepfiffen. Und nach ein paar Minuten kamen dann ein paar Herren auf den Platz, wo sich herausgestellt hat, dass die zur brasilianischen Gesundheitsbehörde gehören, die Herren Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez und Cristian Romero, die alle in der Startelf standen von Argentinien, in Quarantäne verwiesen haben. Was den ganz einfachen Grund hat, dass die drei eine Gemeinsamkeit haben, neben der Tatsache, dass sie Argentinier sind, dass sie alle in der Premier League spielen. Und in Brasilien gilt aktuell eine Regelung, die besagt, wenn du in den vergangenen 14 Tagen im Vereinigten Königreich, in Nordirland, Südafrika oder Indien warst, dann darfst du nicht nach Brasilien einreisen. Und die Spieler hatten wohl das nicht angegeben, dass sie eben aus UK kommen, obwohl sie eben aus UK kommen. Und warum lachst du jetzt so?
Weil ich es so geil finde. Wir wissen natürlich nicht genau, wie das abgelaufen ist, der Papierwechsel, aber wenn die bei der Einreise gefragt worden sind, waren sie in UK. Und dann sagen sie nein, während man sie weltweit im Fußball, im Fernsehen sehen kann, wie sie jede Woche in der Premier League spielen, dann finde ich es einfach ein ballsy Move.
Ja, wir sind mal 2013 mit einem motherfucking Bus für Silvester nach London gefahren.
Ah, nein.
Eine dümmsten Entscheidung, die man treffen kann. Also macht niemals so eine Busreise, das ist ja absolute Tortur und Hölle.
Wer waren die ekelhaftsten Passagiere an Bord sonst noch so? Was haben die so gerippt? Es gibt ja immer, da gibt es immer eine Geschichte, von jeder langen Busfahrt gibt es irgendjemand widerlichen.
Widerlich weiß ich gar nicht jetzt unbedingt. Da habe ich jetzt keinen vor Augen. Vielleicht uns selbst eher noch.
Ja, das ist meistens übrigens so.
Wenn man nicht selber, wenn einem keiner einfällt, ist man
ja,
selber.
Ja.
Nee, aber die haben dann irgendwann kurz vor der Überfahrt auf die Insel, haben die so Papiere ausgeteilt, wo man irgendwie ausfüllen musste mit Daten und sowas. Und wo auch drauf stand, man musste quasi seine Art Berufsbeschreibung oder was man halt macht, muss man auf diesem Zettel schreiben. Und wir haben hatten auch schon ein bisschen was getrunken, komplett Panik geschoben, was wir da draufschreiben, weil wir auch nicht wussten, wie formell das jetzt eigentlich ist. Und jemand hat dann draufgeschrieben, Office Clerk und der andere Worker. Und also ein Scheiß, komplett Panik geschoben, bis wir herausgefunden haben, dass es halt nur für Leute war, die nicht EU-Bürger sind. Und es komplett überflüssig gewesen ist. Also
Ich hab mich sehr gefragt, wann das nämlich jetzt da reinkommt.
Ja.
Okay. So, zurück zu Brasilien und Argentinien. Die, dann du sagst es, dann kommen da Herren aufs Feld, die von der brasilianischen Gesundheitsbehörde herrühren und wollten die Jungs des Landes verweisen. Ist das richtig?
Genau, die durften sich eigentlich auch nicht in Brasilien aufhalten, ja. Das ist nicht erlaubt gewesen.
Jetzt ist natürlich mal von der Sinnhaftigkeit der ganzen Geschichte abgesehen, ja, ob man da, ich meine, es gibt schon Gründe für solche Corona-Richtlinien,
daran sollte man sich halten. Man muss jetzt fragen, welches Team ist man? Genau. Also wie bei Twilight, Team Edward oder Team Jacob? Bist du Team Argentinien oder Team Gesundheitsbehörde?
Ich bin dazwischen tatsächlich, weil, also theoretisch bin ich Team Gesundheitsbehörde, auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist immer noch wichtig, dass wir uns an einige Regeln halten und Kontaktverfolgung möglich machen etc. Es ist aber nicht so, dass die Argentinier mit dem Helikopter aus dem Ausland auf dem Feld gelandet sind, 30 Sekunden vor Anpfiff, sondern die waren seit 3. September da. Und dann bin ich halt auf jeden Fall ganz klar Team Argentinien, weil das klingt ja wirklich, die sind seit 3. September da und 6 Minuten nach Anpfiff kommen die aufs Feld marschiert. Stichwort ist für mich Schikane, ganz einfach.
Genau. Ich glaube, da treffen wir uns. Die Art und Weise, auf die das gehandhabt worden ist, sah so ein bisschen nach Symbolpolitik aus und große Bühne genutzt, um so ein drakonisches Zeichen zu setzen, was auch immer. Deswegen, die Umsetzung ist zweifelhaft, ob das 6 Minuten nach Anpfiff passieren muss, ob man das nicht schon im Vorfeld geklärt haben kann. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich finde es einfach, wenn es so stimmen sollte, finde ich es nicht in Ordnung, wenn Spieler sich, die offensichtlich aus dem Land kommen, für das ja auch aus gewissen Gründen Risikoeinschätzung gilt, einfach angeben, dass sie nicht aus diesem Land eingereist sind. Also es ist so schon, in meinen Augen zumindest, Privileg genug, wie Fußballer in diesen Umständen reisen können, was für Möglichkeiten sie immer noch haben, um ihren Beruf auszuüben in fast uneingeschränkter Art und Weise. Und wenn das nicht möglich ist, dass UK-Spieler so kurzfristig einreisen können in ein Land wie Brasilien ohne Quarantäne, dann muss man das akzeptieren und dann ist es einfach so.
Bin ich komplett bei dir. Und ja, die Spieler selbst, keine Ahnung, was die dafür, wahrscheinlich, mein Bauchgefühl sagt mir immer, dass die Spieler selbst am wenigsten dafür können, ehrlich gesagt. Ne? Ich glaube, dass die argentinische Delegation hätte drauf achten müssen. Und die füllen sicherlich nicht alles selbst aus, die Spieler. Da glaube ich nicht dran. Und da sind einfach ein paar Sachen, glaube ich, gelaufen, die so nicht gut sind. Die Gesundheitsbehörde, rechtfertiges Vorgehen jetzt natürlich. Aber
Giovanni Luzels hat angegeben, dass er Office Clerk ist. Bei der Einreise.
Worker. Das Problem ist halt wirklich, Symbolpolitik ist halt einfach das große Stichwort, ne? Weil es gibt keinen einzigen Grund, das zu machen, außer um zu zeigen, Brasilien natürlich ein Land, das in den letzten anderthalb Jahren dieser Pandemie selten positiv aufgefallen ist, in der Behandlung der Krankheit oder im Umgang mit diesem Virus. Und das war natürlich jetzt ein sehr öffentlichkeitswirksames Ausrufezeichen, das man da gesetzt hat.
Auf jeden Fall. Deswegen, also klar, Brasilien, also wollen wir jetzt nicht uns jetzt verlieren in der brasilianischen Politik. Ich glaube, es reicht zu sagen, dass der Mann, der da Regierungsmacht hat. Dass der Mann, der da Regierungsmacht hat, jemand ist, über den man mindestens mal den Kopf schütteln kann und muss. Ja. Aber es ist halt leider auch aufgrund dieser Politik, ein Land, das extrem hart getroffen worden ist. Ich glaube, auch in den absoluten Todeszahlen, was Länder angeht, ganz weit vorne ist, unter den Top 3 mal mindestens. Also wenn man Top 3 da sagen kann in so einem Kontext. Aber es ist über 500.000 Menschen, die verstorben sind in Brasilien.
Naja, es soll auch Zweitligisten geben, die mit Corona-Vergleichen sehr, sehr locker um sich werfen. Also.
Ja, wenn du auf Werder anspielst, dann
ekelhaft.
Ekelhaft, ja.
Wirklich einfach ekelhaft, ja.
Aber ja, also deswegen die Umstände in dem Land und die auch immer noch gelten, das ist ja nicht ausgestanden, die finde ich, die müssen eigentlich dazu anhalten, dass man den Respekt hat, auch als argentinische Mannschaft konsequent sich an diese Verordnungen zu halten.
Sehe ich auch so. Ich habe jetzt auch gerade nochmal gelesen, dass eigentlich die von Premier League Seite Spieler nicht abgestellt worden werden sollten in Länder, die auf der roten Liste stehen, dass es trotzdem jetzt irgendwie gefährt passiert. Ja. Das Thema, was da so ein bisschen nicht dranhängt, aber weil es mit Brasilien zu tun hat, wir haben ja gerade jetzt schon kurz über Bolsonaro gesprochen, oder ohne ihn zu nennen, über Bolsonaro gesprochen. Ein Spieler, der ihm ja relativ nahe steht, ist Kollege Neymar.
Ist es echt so?
Ja. Neymar hat Google mal Neymar Bolsonaro. Da gibt's diverse Fotos zusammen und
gibt's da so Fanfiction?
Es gibt Das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, es gibt auf jeden Fall Artikel darüber, auch von deutschsprachigen Medien, die gefährliche Nähe von Neymar zu Bolsonaro. Neymars Vertrag wurde geleakt, also am Wochenende, und zwar von El Mundo. Und da wurden seine Zahlen so ein bisschen veröffentlicht und die sind knackig. Ein jährliches Gehalt von 43 Millionen Euro. Aber wir reden von seinem Ursprungsvertrag bei PSG.
Brutto.
Aber brutto anders gerechnet als für alle anderen in der Liga, denn im Vergleich zum Rest der Liga, die zu allen anderen Spielern, die mit 48% versteuern müssen, muss Neymar nur mit 30% versteuern. Ja, warum? Weil Neymar in den letzten 5 Jahren nicht in Frankreich steuerpflichtig war, wurde eine Erleichterung von 50% festgelegt. PSG habe mit dem Spieler Nettobeträge vereinbart und sein Salär mit 30,7% besteuert. Gut,
man muss ja auch sagen, dass in Krisenzeiten Steuerentlastungen für die einfachen Leute auch ein wichtiges Thema sind.
Das ist so. Und jemand wie Neymar, weil du musst ja aber überlegen, wenn du jetzt, stell mal vor, du würdest nur 43 Millionen Euro im Jahr machen und müsstest jetzt quasi 48% davon abdrücken.
Das geht ja nicht.
Dann sitzen wir hier nicht mehr in deinem Schloss.
Also, wie soll ich mir hier dann 54 Quadratmeter leisten? Ja. Das ist ja ausgeschlossen.
Ja. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wie du es dir leisten könntest?
Wie?
Wenn du, so wie Neymar, in eine 6. Spielzeit gehen würdest.
Oh ja, das wird mir helfen.
Weil dann kriegt der gute Mann einen läppischen Bonus von 50,5561 Millionen Euro. Und das wird ja auch passieren, jetzt höchstwahrscheinlich nach der Vertragsverlängerung, die ja bis 2025 läuft. Und das bedeutet, der allererste Deal, neben den 222 Millionen Euro Ablöse, umfasst ein Volumen von 216 Millionen Euro Gehalt nochmal.
Das ist viel Geld. Aber,
ja,
was ich sagen würde ist, Moment, ich glaube, ich kann es jetzt sagen.
Ja.
Ich musste gerade kurz eruieren, ob da was hochkommt oder nicht. Also Luft, nicht Materielles.
Es ist nichts Materielles hochgekommen, das kann ich
nicht. Nee, das kannst du bezeugen.
Ja.
Ich finde, wenn man vergleicht mit dem, was Messi verdient, was Ronaldo verdient, was andere absolute Spitzenverdiener verdienen, dann ist das so.
Moment, es waren nur die beiden. Niemand anderes ist da mehr drüber. Oder reden wir jetzt aus dem Fußball raus?
Ja, vielleicht
auch. Gibt keinen anderen mehr. Der ist die Nummer 3.
Ja, aber danach kommt ja auch welche mit Paaren 20, was auch immer. Es gibt ja Leute, die viel Geld verdienen. Und so makaber das ist, ich finde, rein von dem, was Neymar kann, ist es in den Kontext gesetzt, jetzt nicht total abwegig, dass er das verdient.
Er ist jetzt, glaube ich, die Nummer 1 wahrscheinlich. Ne? Was kriegt ein Cristiano bei ManU? Messi ist jetzt drunter bei PSG.
Ja, ich glaube, es könnte sein, dass Neymar jetzt die Nummer 1 ist.
Es ist halt für mich, also ja, du hast natürlich recht. Man muss es im Kontext betrachten, weil sonst muss man es gar nicht betrachten. Ist ja Quatsch sonst.
Ja, wir sind uns alle einig, dass es bescheuert viel Geld ist.
Ja.
Das ist ja klar.
Dieses Gesamtpaket der Operation Neymar, dass er irgendwie bei 440 Millionen Euro sich einpendelt, das ist ein solcher unglaublicher Batzen. Und das geht zurück zu dem Punkt, den ich letzte Woche schon mal gesagt habe. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Format war oder in einem anderen. Ich bin mir nicht sicher. Und bei PSG ist es eh schon mal egal. Aber das kann sich nicht refinanzieren.
Unter keinen Umständen. Das ist ja auch für Refinanzierung ist ja für PSG auch komplett irrelevant. Ja. Sonst wäre Mbappé nicht jetzt immer noch PSG-Spieler, ja, wenn es irgendwie darum ging, irgendwas zu refinanzieren. Das ist komplett egal für den Verein.
Ja.
Spielt keine Rolle. Und was ich sagen wollte, um das wieder ein bisschen einzufangen, die Tatsache, dass es formell von dem, was Neymar als Fußballer kann, irgendwo in den allergrößten Anführungszeichen gerechtfertigt ist. Der Typ hat jetzt in 4 vollen Saisons plus die neue 71 Ligue 1-Spiele gemacht. Das ist nicht mal die Hälfte.
Das ist wirklich richtig wenig, ja.
Das sind knapp 18 pro Saison.
Wow. Dafür ist es natürlich gut. Frage ist natürlich, wie viel davon auch leistungsbezogen ist. Oder reden wir von absoluten Salären, die nur der Betrag, der Fixbetrag sind?
Das weiß ich nicht,
ja.
Aber ich finde halt rein von der Menge an Zeit, die er sportlich einfach nicht, faktisch nicht zur Verfügung stand,
ja,
ist es in meinen Augen schon mal ein Malusgeschäft, weil, also, Messi hat mal eine Blessur gehabt, Ronaldo auch mal. Aber in der Dimension Ausfallzeiten über so einen langen Zeitraum, dass du sagst, im Schnitt machen die nur die Hälfte der Spiele pro Saison in der Liga, das kenne ich von keinem von den anderen beiden.
Nee, sehe ich ganz genauso. Aber du hast natürlich recht und das kann man auch nochmal sagen. Wenn wir über den Fußballkosmos reden und wenn wir nicht auf die Zahlen nur gucken, sondern nur auf, das ist der Beste, der sollte am meisten verdienen, das ist der Zweitbeste. Dann Neymar, zum Zeitpunkt der Unterschrift dieses Vertrages, war das der drittbestbezahlte Fußballer der Welt? Das passt.
Das passt auch, ja, auf jeden Fall.
Aber es ist einfach, wenn man solche absoluten Zahlen dann nochmal so hingeworfen bekommt, ja, ein bisschen erschreckend ist es immer noch für mich. Also ich, keine Ahnung, für mich ist es so, wenn ich dann wirklich auch sowas lese, wie halt diese Gesamtwerte dann so aufgedröselt ist auf den letzten Euro, 489.228.117 Euro, das kann ich nicht einfach hinnehmen, ohne dass es mir kurz auf jeden Fall die Nackenhaare sich aufstellen. Ja,
das sind auch, glaube ich, Zahlen, die man jetzt nennen kann und vor sich sehen kann, überhaupt nicht verarbeiten, was das eigentlich in Geld tatsächlich real bedeutet.
Kein bisschen.
Das übersteigt so ein bisschen die Vorstellungskraft von uns Normalmenschen. Mein letztes Input dazu ist die Frage eher, was sagst du zum Thema Neymar und der Mutmaßung, dass er ein bisschen zu viel auf den Hüften hat?
Da hat er, also das habe ich jetzt nur ganz am Rande mitbekommen, das kriegt er so ein bisschen vorgeworfen, ne? Ja, also ich habe die Bilder gesehen, natürlich, auf denen das Ganze basiert. Er sieht nicht 100% austrainiert aus.
Nee, tut er nicht. Vor allem meinte er, die Begründung war, das Trikot, was er getragen hätte, wäre L gewesen. Nächstes Mal würde er wieder M holen.
Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genug Bilder von ihm jetzt gesehen.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, nichts regt mich so auf wie wie Spieler, die nicht austrainiert sind. Generell Athleten, die nicht austrainiert sind. Das kotzt mich so an, es regt mich so auf, es regt mich im Tennis auf, wo ich mir mehr als einmal aufgefallen ist. Und es regt mich im Fußball auf und es regt mich im Basketball auf, außer bei James Harden. Das ist einfach eine Frechheit. Ich hasse es, wenn ich Athleten sehe, die nicht austrainiert sind und die davon einen Nachteil haben. Weil es gibt Spieler.
Ich wollte gerade fragen, warum hast du Max Kruse so sehr?
Ja, nee, aber Max Kruse zum Beispiel, der lebt ja sogar von seinem Körper ein bisschen, ne? Es gibt Spieler, die damit umgehen, aber Neymar ist nur ein Spieler, der durch Leichtfüßigkeit und Dynamik und Beweglichkeit, und das ist halt eingeschränkt, aber gut, wer bin ich? Ich bin ja auch, ich habe auch kein Idealgewicht.
Aber du bist ja auch kein Profiathlet.
Noch nicht.
Noch nicht. Kommt noch.
Wir haben darüber geredet, ich mache diesen Formlauf, den die bei Olympia gemacht hat, diese Kampfsportart, wo keiner was macht, das mache ich auch, ich schreie um, weil es kommt drauf an, grimmig in die Kamera zu gucken und zu schreien nach einer Pose. Das heißt, ich muss nur noch die Posen lernen.
Das kannst du auf jeden Fall,
ja. Ich muss nur noch die Posen lernen.
Ich glaube, das ist auch das, was so neben vielen anderen Kleinigkeiten mich, glaube ich, dann irgendwie auch dazu bringt. Oder was ich glaube, was Neymar final von Messi und von Ronaldo trennt, dass ich glaube, dass Messi und Ronaldo in ihrer persönlichen Einstellung zum Profifußball noch mal auf einem anderen Level Elite und Weltklasse sind, als Neymar das ist. Das drückt sich anders aus, weil es unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Aber Messi ist, wenn du ihn mal siehst oder gesehen hast, immer auch fit. Richtig fit, ja, und austrainiert.
Du machst auch nicht wie Messi 70 Spiele im Kalenderjahr.
Die spulst du nicht ab, wenn du nicht einfach on point Fitness hast. Und ich glaube, das trennt dir auch so ein bisschen, dass ich glaube, was Messi und Ronaldo abhebt von ihm, einfach auch nochmal ein anderes Level an maximalster Professionalität ist.
Das glaube ich auch. Und vor allem, das kann Kollege Neymar so blöd finden, wie man will, aber der gute Mann wird in dieser Saison 30 Jahre alt. Und die Vergangenheit oder die letzten Jahre des Fußballs haben eigentlich gezeigt, dass es ist nicht so, dass Spieler mit 35 peaken.
Nee.
Und wenn du dann auf seine Ergebnisse schaust, auf Titel, im Verhältnis zu, und das muss man ja bei ihm sagen, wir sind von einem Typen ausgegangen, der in Fußstapfen tritt von den Spielern, die wir gerade genannt haben.
Er ist der brasilianische Wayne Rooney.
So, und was hat er auf der Uhr? Ist eine Champions League und ein paar Fantasietitel aus Frankreich und, und halt alles, was er mit Barca noch geholt hat. Aber
ja, also man muss es auch nicht kleinreden, weil er war schon auch gerade in diesem Triple-Jahr von Barca unter Luis Enrique ein integraler Bestandteil, so wichtig, so, so wichtig, wirklich.
Ja.
Und auf absolutem Top-Niveau.
Aber er hat es halt weggeworfen dafür.
Ich finde, Neymar fällt in die Kategorie Spieler, und das sind ganz wenige, die da reinfallen, also eigentlich nur noch Messi und Ronaldo, die sich auch an Individualtiteln messen lassen müssen. Und dass Neymar bei allem, was er hatte und bei allem, was wir erwartet haben, vermutlich seine Karriere beenden wird, ohne jemals einen Ballon d'Or gewonnen zu haben, ohne jemals Weltfußballer geworden zu sein. Das ist angesichts des offensichtlichen Potenzials eigentlich Verschwendung.
100%. Und es ist ja nicht nur das. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich versuche gerade hier live währenddessen rauszufinden. Er ist einmal, glaube ich, Brasiliens Fußballer des Jahres geworden. Das ist seine Individualauszeichnung.
Erst einmal?
Ja.
Das ist wenig. Hier überraschend wenig auf jeden Fall.
Hier war er noch in der U17, nee. Fußballer des Jahres Brasilien 2011. wird wahrscheinlich in Frankreich noch ein paar Mal irgendwas
bekommen. Ich weiß auch nicht, wie diese Auszeichnung vergeben wird, aber die Dinger, die im Endeffekt ja interessant sind, sind Ballon d'Or und Weltfußballer. Das sind die Dinger, die du gewinnen möchtest. Und
beides nicht.
Also es gibt vielleicht noch mal ein minimal kleines Fenster zwischen Messi und Ronaldo sind final weg und die anderen, die nachkommen, sind noch nicht 100% da.
Ja,
aber das wird, wenn es das überhaupt gibt, weil das ist ja auch so ein bisschen die Tragik von Neymar auch so ein bisschen, dass er karrieretechnisch vom Alter her, er fällt so genau zwischen das Fenster hier Ronaldo und Messi und auf der anderen Seite warten schon Mbappé und Haaland und da ist nicht so wahnsinnig viel Platz.
Ist richtig. Aber ganz im Ernst, lass mal PSG die Champions League gewinnen und Neymar den besten Spieler sein diese Saison.
Not gonna happen.
Wir sind fertig für heute.
Jo.
Was machen wir die Woche noch?
Mal gucken. Also wir machen noch was, da steht fest, was wir machen.
Bisschen Bundesliga-Preview, bisschen Deutschlandspiel-Review.
Bisschen Lachacher.
Lachacher. Und dann sind wir wieder zurück im normalen Rhythmus ab Sonntag, wo wir das erste Mal getrennt voneinander aufnehmen werden, richtig?
Ja. Also man wird es uns hoffentlich nicht qualitativ anmerken, aber wir werden räumlich voneinander getrennt sein.
So ist das. Und das war's damit mit dieser Folge 50+2 Länderspiel 75% Rückblick. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke, danke.
Macht's gut. Und ey, abonniert uns überall und lasst Bewertungen da, ja?